Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Was ikonische Bilder sind, das ist uns ja irgendwie allen klar, ne? Also keine heiligen Bilder, sondern zum Beispiel dieses eine Foto von Che Guevara, aus dem die Grafik für die ganzen T-Shirts entstanden ist, oder das eine Bild von Greta Thunberg mit ihrem Schulstreikplakat. Aber es gibt auch nicht ikonische Bilder. Die sind aber trotzdem manchmal relevant und haben trotzdem manchmal eine ganz eigene Bedeutung. Das sind zum Beispiel Bilder von Plattenbauten und diese ganz bestimmte Art, wie die Plattenbauten im Film immer wieder im gleichen negativen Licht dargestellt werden, assoziiert mit Armut meistens oder mit Verwahrlosung. Und Alessa Palluch, die ist Kunsthistorikerin an der Uni Greifswald und hat zu genau diesen nicht ikonischen Bildern ein Buch geschrieben und darüber, wie unsere Wahrnehmung von diesen Bildern geprägt wird. Vorsicht dabei, nicht ikonisch ist nicht das gleiche wie unikonisch. Bisschen kompliziert, hat Alessa Palluch im Gespräch aber alles sehr gut erklärt und auch noch ein paar mehr Beispiele dafür genommen. Frau Palluch, vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Ist jedes Bild, das kein ikonisches Bild ist, für Sie direkt ein relevantes, nicht ikonisches Bild? Oder wonach unterscheiden Sie da?
Nein, genau, das tue ich nicht. Also deshalb unbedingt dieser kleine Zusatz nicht ikonisch. Unikonisch wären alle Bilder, die keine ikonische Qualität haben. Aber für mich sind nicht ikonische Bilder eben sehr eng verwandt mit den ikonischen Bildern. Also
die
ich
sind,
glaube,
die sind ein bisschen ikonisch.
Genau, die sind ein bisschen ikonisch. Die haben sehr ähnliche Verhaltensweisen, würde ich jetzt mal sagen, wie ikonische Bilder. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir uns nicht so bewusst sind, dass wir sie eigentlich genauso benutzen wie ikonische Bilder. Also ikonische Bilder benutzen wir ja so als Gemeinschaft oder als Gesellschaft, um uns zu vergewissern, um über das Gleiche zu reden, auch um etwas zu symbolisieren. Also wenn wir an historische Bilder denken, die dann so einen ganz bestimmten Moment symbolisieren, die wir alle kennen, wir wissen alle sofort, worüber wir reden. Und das ist bei nicht ikonischen Bildern ähnlich. Wir wissen auch sofort, worüber wir reden. Aber uns ist nicht ganz so bewusst, dass wir diese Bilder so benutzen, dass sie so bedeutend für uns sind.
Sie zeigen das im Buch ja konkret an drei Fallstudien. In einer davon geht es um den Plattenbau, zu den anderen beiden kommen wir gleich noch. Und der Plattenbau wird, wie Sie das schreiben, genutzt, um Armut zu zeigen oder sogar Verwahrlosung. Wie macht das dann den Plattenbau zu einem nicht ikonischen Bild?
Ja, tatsächlich haben meine Studien mit dem Plattenbau begonnen, weil mir das so ein wenig aufgefallen ist in der Popkultur, würde ich sagen, oder in der Unterhaltungsindustrie, in den Unterhaltungsmedien, dass wenn der ostdeutsche Plattenbau auftaucht, der immer in den gleichen Situationen auftaucht und immer das Gleiche erzählt. Also meistens wissen wir sofort, wenn wir einen Plattenbau in einem Tatort sehen, wissen wir sofort, okay, jetzt geht's in die Unterschicht zu den Wendeverlierern. Hier sehen wir jetzt wirklich ganz, ganz viel Armut. Und das fand ich sehr interessant, weil ich viele Menschen kenne, die im Plattenbau wohnen oder dort groß geworden sind und dass die Realität nicht wirklich widerspiegelt. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und Filme und Unterhaltungsmedien danach untersucht, wie, in welchen Kontexten wird der Plattenbau benutzt. Und man kann es wirklich genau so sagen. Es wird immer Armut dargestellt. Es wird nie vielleicht Mittelschicht dargestellt, die im Plattenbau wohnt, oder ein Single-Leben, was im Plattenbau spielt, sondern es ist immer, wir würden sagen, so die unterste Schublade an Mensch, die da lebt. Und das spiegelt natürlich nicht wirklich wider, wenn wir bedenken, wie viele Plattenbauten es gibt in Deutschland, wie die Lebensrealität aussieht. Und dann würde ich behaupten, dass diese Bilder, wenn sie immer nur das eine zeigen und es dort keinen aufgeweiteten Erzählrahmen gibt, dass das doch sehr dolle festschreibt, wie wir den Plattenbau, wie wir den sehen, wie wir den dann kontextualisieren.
Ein anderes Beispiel, das Sie haben für nicht ikonische Bilder, sind Selfies. Da hat Ihr Kollege, der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, auch hier bei Deutschlandfunk Kultur, gesagt, dass diese Form der Selbstdarstellung einerseits schon eine sehr lange Vorgeschichte hat und dass wir andererseits damit eben auch kommunizieren können. Kommen Sie da zu einem ähnlichen Schluss?
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich war ganz überrascht, dass Wolfgang Ulrich da so eine positive Sicht auf die Selfies hat. Denn ich glaube, dass die Art und Weise, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir mit Selfies kommunizieren können, dass das doch eine sehr verarmte Kommunikation ist. Also wenn wir uns den Normen unterwerfen, wie wir unser eigenes Gesicht darstellen, oder ich würde behaupten, wir wollen ja doch meistens gut aussehen auf einem Selfie, oder zumindest suchen wir das aus, wo wir uns am meisten gefallen. Und dann ist eben auch die Frage, was kommunizieren wir denn damit, wenn wir unser Gesicht als Ausdruck, als Kommunikationsmittel benutzen? Ich glaube, so viel können wir damit gar nicht kommunizieren. Dann brauchen wir immer noch Kontext wie Text. Und wenn es nur ein paar Worte sind, aber einfach nur das Gesicht, im besten Fall ein schönes Gesicht, kann meines Erachtens nicht genug erzählen. Und zum anderen glaube ich eben, dass das schon auch eine sehr normierte, ja, also die Selfies, von denen wir uns trauen, sie zu veröffentlichen in sozialen Netzwerken, die unterliegen doch schon ganz schön strengen Normen und Ideen davon, was zum Beispiel eben schön ist, was uns selbst gefällt, wie man das ausdrücken kann. Und wenn eine Kommunikation so normiert ist und dann auch so reduziert, glaube ich nicht, dass wir viel besprechen werden können damit. Wenn ich nur mein Gesicht zeige, was möchte ich davon? Ist ein Like, ist das schon Kommunikation? Mhm. Ich glaube eher nicht.
Und Ihr drittes Beispiel, das Sie noch aufmachen, sind pornografische Bilder, also nochmal eine andere Richtung so ein bisschen.
Ja.
Die können ja ziemlich schwer ikonisch sein eigentlich, weil die ja nicht öffentlich sind. Ne? Also Medien würden die zum Beispiel selten drucken, weil die zu explizit sind. Wie kann man sich dann über diese Bilder trotzdem verständigen?
Ja, also tatsächlich nimmt die Pornografie dann noch so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil sie natürlich noch tabuisiert ist und wir nicht wirklich darüber sprechen. Also auch das war etwas, ich habe gesucht nach Studien, die sich einfach nur mit dem Pornografiekonsum eines durchschnittlichen Bürgers beschäftigt. Das finden wir nicht. Das wird immer pathologisiert. Also es gibt viele Studien zu jugendlichem Pornografiekonsum oder Sexsucht und Pornografie und so weiter. Aber was wir so im Freundeskreis wissen, dass fast jeder von uns irgendwann und irgendwie schon mal Pornografie konsumiert hat, dazu gibt es keine Studien, dazu gibt es keine Zahlen. Und ich glaube eben, dass das schon etwas ist, was wir viel benutzen. Da wir aber da überhaupt nicht drüber reden, und da hätten wir das wieder, hat es eine sehr große Bedeutung in vieler Leuts Leben, auch weil wir nicht drüber sprechen, weil es schambehaftet ist. Und wenn wir nicht drüber sprechen können, was passiert dann damit? Was machen diese Bilder? Warum sprechen wir nicht darüber? Eben weil es so schambehaftet ist. Wie können wir über diese Bilder sprechen? Was machen sie mit uns? Eigentlich wäre es wichtig, darüber zu sprechen. Und nicht ikonisch ist dann eben auch wieder, wenn wir es nochmal ein bisschen drehen und nochmal so kulturwissenschaftlich darauf gucken, gibt es eben so die Idee, dass unser Blick immer voyeuristischer wird. Und das kommt natürlich dann auch aus der Pornografie. Man spricht so ein bisschen davon, dass es immer nur darum geht, alles zu zeigen. Mhm. Also der Sex, den wir sehen, ist ja nicht ein Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen, sondern es geht immer darum, dem Betrachter, der Betrachterin so viel zu zeigen wie möglich. Mhm. Und das, sagen manche, hat sich mittlerweile auf unsere Kultur übertragen, auf unsere Bildkulturen. Es geht immer darum, so viel wie möglich dem Zuschauenden zu präsentieren. Da kommen die Selfies ja auch wieder dazu. Wenn du da mitmachst, musst du natürlich etwas präsentieren. Und dann kommen ganz viele verschiedene Normen dazu. Was willst du zeigen? Wie wird das arrangiert? Wie schaut das am besten aus?
Klingt jetzt alles so ein ganz kleines bisschen pessimistisch. Kommen Sie denn zu einem Schluss in Ihrem Buch? Also was machen wir jetzt mit diesen nicht ikonischen Bildern? Wie gehen wir mit denen um? Wofür brauchen wir die? Wie machen wir die vielleicht produktiver nutzbar?
Richtig, das wäre so ein bisschen der Ansatz. Also A, dass wir uns bewusst werden, dass diese Bilder, dass wir die mit Bedeutung aufladen. Also fast jeder von uns hat sehr viele Selfies auf seinem Handy, die eben dann auch nicht gepostet werden, weil sie den Normen nicht entsprechen. Wie viel Arbeit steckt da drin, ein Selfie zu machen, bis es so aussieht, dass man es wirklich sich traut, in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Also ich plädiere so ein bisschen dafür, ich möchte auf keinen Fall kulturpessimistisch sein. Da bin ich auf jeden Fall d'accord, auch mit Ulrich. Es ist total spannend, was wir machen, aber wir müssen mehr darüber reden und wir müssen uns bewusster werden, wie viel Arbeit in diesen nicht ikonischen Bildern auch steckt und dass wir sie eben mit Bedeutung aufladen.
Alessa Paluch, Bildwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin, hat mit uns über nicht ikonische Bilder gesprochen. Das ist auch der Titel von ihrem Buch, in dem sie sich mit solchen Bildern genau beschäftigt. Erschienen im Transkriptverlag, knapp 300 Seiten, 45 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.